Morgen. Danke für die lieben Worte. Ja, heute ist schon der letzte Teil von meinem Seminar. Und ich möchte alle, die nicht da sein konnten oder da sein wollten die anderen Tage, ich möchte euch ganz, ganz herzlich einladen und bitten, einfach die CDs euch anzuhören und die Bibel aufzuschlagen und zu studieren. Ist das das Wort Gottes? Ist das wichtig für mich? Brauche ich das? Und Gott wird neue Türen aufmachen für dich in seiner Beziehung zu dir, in der Freiheit, die er für dich hat und auch in der Art und Weise, wie du ihm dienen kannst. So, mach davon Gebrauch. Es ist alles aufgezeichnet worden. Der liebe Bruder da hinten hinter dem Computer hat da sich sehr viel Mühe gegeben und hat das alles schön aufgezeichnet. Gestern Abend habe ich gesprochen über den Kampf, den die Gemeinde zu kämpfen hat, für sich und für die Welt, um eins zu erreichen, dass Bahn gemacht wird für die Erkenntnis Gottes. Weil der Teufel weiß, wenn man Gott erkennt, auch nur anfängt zu erkennen, wie er wirklich ist, da gibt es kein Halten mehr, man rennt zu ihm über. Der einzige Grund, warum du dich nicht früher bekehrt hast, weil du nicht wusstest, wie wunderbar ist Jesus. Wenn du das wirklich gesehen hättest und gewusst hättest, du hättest dich viel früher bekehrt. Amen, ist das so? Aber der Feind gibt uns Lügen. Oh, das ist ein harter Gott und der verlangt Dinge von uns, die sind total uncool und die machen keinen Spaß. Und dann verlieren wir die Lust am Leben und das wird ein Gefängnis. Und überhaupt, er versteht das Leben nicht und je weiter man von ihm weg ist, umso glücklicher wird man sein. Und lauter solche Geschichten, das fing schon damals an im Garten. Der Feind verdreht das Bild Gottes. Er sagte damals, ja, als es da um die verbotene Frucht ging, ja, Gott weiß, wenn ihr davon nehmt, dann werdet ihr sein wie er. Und das will er nicht, er ist total selbstsüchtig und er will das, was er hat, nicht teilen mit anderen. So, der Teufel hat ihn dargestellt als einen willkürlichen, bösartigen, hinterhältigen Despoten. Und es gibt viele, viele Stimmungen und Stimmen und Bilder und Vorstellungen über Gott. Die klingen sehr religiös und sehr nett, aber die haben mit dem Gott der Bibel, mit dem Schöpfer, den wir eben ein bisschen angebetet haben, überhaupt gar nichts zu tun. Und heute möchte ich das noch ein bisschen abrunden und möchte zeigen einfach, wie absolut zentral diese eine Sache ist, dass wir tatsächlich Gott erkennen. Ich sagte es gestern schon und ich muss es wiederholen. Gott zu erkennen hat nichts damit zu tun, eine Theorie zu hören oder zu kennen und wiederzugeben. Wenn die Bibel von Erkenntnis Gottes redet, ist das nicht, was man am Schreibtisch irgendwie sich erarbeitet, indem man an Bibliotheken durcharbeitet. Die Kenntnis Gottes kommt aus Begegnung, aus Erfahrung, aus Gemeinschaft, aus persönlicher Nähe. Nicht ohne Grund ist das Wort Erkennen im Alten und im Neuen Testament auch gebraucht für die Liebesgemeinschaft zwischen Mann und Frau. Erkennen ist persönlich, ist ganz nah, ist ganz, ganz tief und es berührt dich bis ins Innerste. Und Gott sehnt sich danach, dass wir uns ausstrecken nach ihm, dass wir ihm erlauben, Hunger in unser Herz zu geben und dass er uns ziehen kann und dass er in uns arbeiten kann und uns freisetzen kann von all den religiösen Vorstellungen, die wir einfach nur dadurch, dass wir in dieser Kultur, die hochgradig religiös ist, aber hochgradig antichristlich, in dieser Kultur aufgewachsen sind. Und schon mit der Muttermilch haben wir Ideen und Vorstellungen. Auch wenn du sagst, ich bin in keinem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber unsere Kultur ist durchzogen von einem religiösen Geist. Und nur Gott selbst kann uns von diesen Dingen freisetzen. Und das Schlimmste ist, die meisten von uns glauben gar nicht, dass sie solche religiösen Blockaden haben, weil die so getarnt sind, dass wir das gar nicht sehen, dass wir das gar nicht wahrnehmen. Erst werden die Lügen eingebaut und dann werden sie zugedeckt. Und wir denken, wir glauben an die Bibel, aber wenn der Heilige Geist sein Werk tun darf, weil wir uns danach ausstrecken, zu wachsen in der Erkenntnis Gottes, dann fangen wir an zu sehen, wie viele verkehrte Vorstellungen da sind. Und die haben alle ein Ziel, uns zu hindern, mehr zu empfangen von Gott. Der Feind gibt verkehrte Vorstellungen, um uns zu blockieren, mehr von Gott zu empfangen, ihm näher zu kommen und uns mehr ihm zu öffnen. So, die Bibel macht einen großen Schwerpunkt darauf, wie wichtig es ist, Gott wirklich persönlich zu kennen. Und nur weil wir einmal Ja gesagt haben zu Jesus und weil wir zu einer Gemeinde gehören, das ist natürlich wunderbar. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir vorangeschritten sind oder gar tief hineingekommen sind in die Erkenntnis Gottes. Denk einmal, der große Apostel Paulus. Am Ende seines Dienstes ist sein Schrei immer noch: Ich möchte ihn erkennen. Am Ende seines Dienstes aus dem Gefängnis schreibt er an die Philipper: Ich möchte ihn erkennen. Was sollen wir da sagen? Das sind die unausforschlichen Reichtümer Christi. Oder Paulus sagt, die unübertreffliche Größe der Erkenntnis Christi. Und je mehr wir davon wahrnehmen und erleben, umso mehr wird unser Leben verändert. Der Segen Gottes kommt nicht direkt vom Himmel, sondern der Segen Gottes kommt durch Erkenntnis Gottes. Das fängt schon mit der Rettung an. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So, wie kommt die Hilfe Gottes zustande? Nicht indem Gott kommt und irgendwie eingreift, sondern indem wir die Wahrheit über ihn, über sein Herz, über seine Liebe, über seinen Plan mit uns, die Wahrheit erkennen. Und so geht das weiter. Geistliches Wachstum kommt auf eine einzige Art und Weise zustande. Nicht indem wir treu und brav unseren Stuhl warmen über Jahrzehnte und hoffen, irgendwie muss ja dann mal was mit uns passieren. Geistliches Wachstum kommt zustande, indem wir mehr von Gott erkennen. Paulus betet und dann sagt er dort in diesem Kolosser-Gebet, Kolosser 1, wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Du siehst mehr von Gott und du wächst. Niemand kann sein Wachstum verhindern, wenn er mehr sieht von Gott. Es ist völlig unmöglich. Aber niemand kann wachsen ohne die Erkenntnis Gottes. Petrus sagt es so: Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil, wie in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Was bedeutet mehr Gnade? Mehr Power. Gnade ist ein anderes Wort für göttliche Kraftzuteilung, für die du nicht arbeiten musst, die du nicht verdienen musst, die du auch gar nicht verdienst, die du frei geschenkt bekommst. Viele Menschen denken bei Gnade nur an das Geschenk der Sündenvergebung. Das ist ein wichtiger, aber ganz kleiner Anteil von Gnade. Die meisten Schriftstellen kannst du nicht verstehen, wenn das deine Definition von Gnade ist. Gnade ist göttliche Kraftzuteilung, göttliche Befähigung zu tun, was Gott geboten hat, was wir tun sollen. Das ist Gnade. Und wie kommt Gnade in unser Leben? Indem wir den Herrn erkennen. Warum betone ich das so? Damit es Klick macht bei dir und du sagst, okay, ich weiß, ich muss wachsen. Da sind so viele Begrenzungen. Da sind Dinge in meinem Leben, die sollten da nicht sein. Ich will stark werden im Herrn. Ich will wachsen. Also muss ich den Herrn erkennen. Also fange ich an, mich auszustrecken nach der Erkenntnis des Herrn. Hosea sagt, lass uns nachjagen der Erkenntnis Gottes. Was für ein starkes Wort. Nachjagen. Das redet von fokussiert. Das redet von ganz klar, das redet von, alles andere muss jetzt mal beiseite. Das ist das Erste und ich lasse nicht zu, dass irgendetwas mich davon abhält. Ich jage nach, was für ein starkes Wort. Das heißt, da muss von uns etwas an Hingabe, an Entschiedenheit, an Prioritäten kommen. Das kommt nicht einfach nur so, die Erkenntnis Gottes rieselt nicht auf uns herab, während wir mit allen möglichen anderen Dingen beschäftigt sind, sondern wir müssen sagen, ich brauche das. Ich brauche die Erkenntnis des Herrn. Gehen wir ein bisschen weiter und dann wird diese Gewissheit zunehmen in unserem Leben. 2. Petrus, wenn Sie den Befleckungen, 2. Petrus 2,20, wenn Sie, das spricht von Gläubigen, den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind. Die Welt befleckt uns. Die Welt macht uns schmutzig. Und wir entfliehen den Befleckungen der Welt, wie? Nicht indem wir nach Australien auswandern oder irgendwelche einsamen Südseeinseln, wo es dann nur noch uns und die Palme gibt. Nein, indem wir Gott erkennen. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind mitten in der Welt, aber wir sind nicht Teil dieses Systems. Und ich sagte auch gestern, je weniger Teil wir des Systems sind, umso mehr Vollmacht haben wir, das System zu beeinflussen. Oder andersrum, je mehr wir Teil des Systems sind, umso weniger Vollmacht haben wir, das System zu verändern. Weil wir unter den Gesetzen und den Ordnungen des Systems leben. Und Christen sind Aussteiger. Amen. Wir sind herausgenommen aus dieser Welt. Wir leben im Reich Gottes. Und von dort her, dann wenden wir uns der Welt zu und bringen der Welt das Licht. Reinigung durch die Erkenntnis des Herrn. Dann etwas anderes, was ganz, ganz wichtig ist für die herrliche Endzeitgemeinde, die Gott bauen wird. Ich sagte das auch die Tage. Die Gemeinde in der Zeit der großen Erschütterung wird eine riesige Ernte einbringen. Und es braucht Erntearbeiter und es braucht Erntearbeiter, die so motiviert sind, die Gott so lieben. Nicht aus Pflicht, nicht aus Programm, nicht weil es uns irgendjemand gesagt hat, sondern weil wir Gott so lieben, dass wir bereit sind, außergewöhnliche Opfer zu bringen. Und diese Bereitschaft zu Opfer, das ist das Gegenteil, was die Kultur uns hier erzählt. Bereitschaft zu Opfer kommt nicht mit der Peitsche, bringt mir Opfer, strengt euch mal an, höher, schneller, weiter. Nein, das funktioniert nicht. Manche versuchen das, aber das funktioniert nicht. Man kann nicht eine Gemeinde in eine Opfergesinnung hinein predigen oder schlagen. Das funktioniert nicht. Aber wenn man die Gemeinde ermutigt, erkennt den Herrn, seht ihn, dann passiert etwas mit dem Herzen. Paulus sagt, ich achte alles für Verlust. Von was spricht er? Er spricht von seinem edlen Herkunft, seinem sozialen Status, seiner Anerkennung, seinem Ruhm, was sicherlich auch immer mit Finanzen zu tun hat. Er spricht von all dem, wonach andere sich ausstrecken, was andere gerne hätten, was er im Übermaß hatte. Und sagte, all das achte ich für Verlust. Ich brauche das nicht mehr. Ich bin froh, dass ich das Zeug weg bin. Wieso? Wieso? Weil etwas anderes ihm wichtiger geworden ist. Wenn du die Herrlichkeit Gottes erkennst und darin anfängst zu leben, ändert sich dein Geschmack und ändern sich deine Prioritäten und ändern sich deine Werte. Und Dinge, die bis jetzt wichtig waren, werden überhaupt völlig unwichtig. Und Dinge, die bis dahin unwichtig waren, werden auf einmal ganz, ganz wichtig. Nicht, weil du dazu gezwungen wirst, sondern einfach, weil du eine völlig neue Sichtweise bekommst. Und er hat etwas anderes gesehen, was wichtiger war als Geld, Ruhm, Ansehen, Ehre und so weiter und ein bequemes Leben. Er hat etwas anderes gesehen. Und weil das so wunderbar war, hat er das Erste losgelassen. Jemand hat mal gesagt, wenn du einem Hund einen Knochen wegnehmen willst, dann halt ihm ein Kotelett hin. Der Hund hat Verstand genug, den Unterschied zwischen dem abgenagten Knochen und dem saftigen Kotelett zu erkennen. Und er schnappt nach dem Kotelett und lässt den Knochen fallen. Und viele nagen schon seit Jahren an Knochen rum, die überhaupt nichts mehr hergeben. Und es nützt nicht, dass wir sagen, lass deinen Knochen los, der Knochen, der bringt nichts, da sind keine Vitamine mehr drin, das hilft dir überhaupt nichts. Das verstehen die nicht. Aber wenn wir sagen, komm, sieh den Herrn, heb die Augen auf, erlaube, dass Gott die Augen deines Herzens auftut, siehe die Schönheit Gottes. Ihr Lieben, obwohl ich das nicht betont habe, weil es nicht mein Thema war. Aber ich spüre, Gott möchte in das Fundament dieser Gemeinde etwas hinzufügen. Und das ist die Wertschätzung für die Schönheit Gottes. Die Wertschätzung für die Schönheit Gottes. Ich sage es einfach mal so, weil das ein Eindruck war und ich spreche es einfach aus. Wertschätzung für die Schönheit Gottes. Paulus hat die Schönheit Gottes gesehen und war so fasziniert davon, dass er all das, was im normalen Leben so wichtig und so begehrt ist, für Dreck geachtet hat. Warum? Ich achte alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte. Das, was für andere Gold war, war für ihn Dreck. Und was für die Dreck war für ihn Gold. Der war verrückt, der Mann. Christen werden verrückt. Aus der Welt in den Himmel. Amen. Christsein bedeutet, ich sehe etwas, was niemand anders sehen kann. Und ich habe meine Lust und meine Quelle und meine Befriedigung und meine Sättigung und mein Alles da gefunden. Und den Rest kann ich loslassen und muss nicht mehr festhalten an dem, was dick macht oder was dumm macht oder was blöd macht oder sonst irgendwie mir schadet. Ich brauche nicht mehr die falschen Tröster, weil ich den echten Tröster gefunden habe. Halleluja. Halleluja. Und das hat Paulus erlebt. Noch etwas, es gibt viele andere wunderbare Segnungen durch die Erkenntnis des Herrn, aber eins möchte ich noch erwähnen, was auch eine hohe Bedeutung hat für die kommenden Zeiten. Kraft zum Durchhalten, Ausdauer, kommt nicht aus preußischer Pflichtbewusstsein. Zähne zusammenbeißen. Okay, dann müssen wir jetzt durch und wir nehmen all unsere Kraft zusammen. Nein, es kommt ganz woanders her. Es kommt daher, dass wir das Unsichtbare anschauen. Was für ein Paradox, das Unsichtbare ansehen. Aber ich sag dir, wir sind verrückt, wir sind nicht normal. Man kann es nicht an normalen Maßstäben messen. Paulus sagt es so, wir ermatten nicht, sondern auch wenn unser äußerer Mensch aufgerieben wird, das ist 2. Korinther 4, wenn das jemand sich notieren möchte, 16 bis 18. Wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, das ist einfach Müdigkeit und all diese Dinge, die so auf uns kommen und unsere körperlichen Reaktionen darauf, der äußere Mensch wird aufgerieben, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Es gibt eine Erneuerung jeden Tag. Jeden Tag kann man sich Belebung, Ermutigung, Stärkung und Erquickung und Trost abholen. Es ist in reichlichem Maße da. Wenn du dich nicht getröstet und geborgen fühlst, dann hast du verpasst, da etwas abzuholen. Gott hat nicht verpasst, dich zu lieben. Du hast verpasst, aufzuschauen und zu sagen, hier bin ich. Ich trinke vom Wasser des Lebens. Jesus sagt, wen der dürstet, der komme und trinke. Nicht höre eine Predigt über Trinken, sondern ertrinke. Das ist ein Unterschied. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Zwischen eine Predigt hören über das Wasser des Lebens und zu kommen und das Wasser des Lebens zu trinken. Die Predigt kann dir helfen, genauso wie das Kochbuch meiner Frau helfen kann, wunderbare Speisen zu kochen. Aber ich kann nicht vom Kochbuch leben. Und sie hat so eine Art, mich zu quälen, die sehr effektiv ist. Ja, ich muss das hier mal so sagen und bitte um Fürbitte. Oftmals, nachts, da hat sie solche bunten Zeitungen, Zeitschriften und da sind so DIN A4 Full-Color-Bilder drin von irgendwelchen wunderbaren Gerichten und die sind so perfekt technisch aufgenommen. Du riechst den Braten. Du schaust dir das an und es ist, und dann sagt sie, und wie findest du das? Und schau mal hier, was denkst du darüber? Und ich möchte sagen, Schluss jetzt, geh in die Küche und mach mir so ein Teil. Ja, verstehst du? Und das ist die Bibel. Die Bibel ist nicht das Ende. Die Bibel ist, hey, da gibt es Wasser, da gibt es Erfrischung, da gibt es Belebung. Die Bibel führt dich zu einer Person. Und das ist die wunderbarste und belebendste, ermutigendste und herrlichste Person, die du jemals treffen kannst. Und das ist unser Retter, das ist Jesus, der Erlöser, unser Freund, unser Bräutigam. Und wir sollen ihn kennenlernen. Und wenn unser Herz anfängt zu verstehen, er begehrt mich, wiewohl ich so schwach bin und so unvollkommen bin und noch so viele Dinge nicht so sind, wie sie sein sollen. Er begehrt mich, er will Gemeinschaft mit mir haben. Es bedeutet ihm etwas, ob ich zu ihm komme und für ihn Zeit reserviere. Wenn du anfängst, das zu glauben, wird dein Gebetsleben von Pflicht zu Freude kommen, in eine neue Dimension. Solange du glaubst, ja, ich bin Christ und Christ muss stille Zeit machen, macht zwar keinen Spaß, kommt doch nichts mehr raus, aber das gehört halt dazu und ich tue es halt für den Fall, dass ich wieder gefragt werde, hast du heute eine stille Zeit gemacht? wenn wir anfangen, Gott zu sehen, wie er wirklich ist, lernt unser Herz, ihn zu genießen. Und ich betone ausdrücklich das Wort genießen. Für viele scheint das zwei Worte zu sein, die niemals zusammengehören. Gott und genießen. Und das ist unser Problem. Unser Herz ist voller Misstrauen gegen Gott. Voller Misstrauen. Aber Gott hat ein Mittel, um unser Herz von der Güte Gottes zu überzeugen. Gott hat ein Mittel. Und das Mittel ist Erkenntnis seines Herzens. Erkenntnis seines Wesens. Jesus hat gesagt, Johannes 17, ich habe, als er gebetet hat zum Vater, dieses herrliche, wunderbare Gebet, ich habe deinen Namen, ich habe ihnen deinen Namen offenbart. Und dann kommt das Schöne. Und werde fortfahren, ihn zu offenbaren. Was tut Jesus? Er offenbart den Namen Gottes. Was ist der Name Gottes? Und dann geht es noch weiter. Damit die Liebe in euch sei. So, da ist ein Name, wenn der offenbart wird, kommt Liebe. Liebe kommt nicht durch Anstrengung. Liebe kommt, indem der Name Gottes uns offenbart wird. Das ist, was Jesus lehrt. Und was ist der Name Gottes, den Jesus offenbart hat? Die Juden hatten ja schon Dutzende von Namen. Der Heilige und der Allversorgende und der Heiler und der, was weiß ich alles, was die für Namen von Gott hatten. Und die waren alle richtig und berechtigt. Aber Jesus kam, um den wichtigsten Namen Gottes zu offenbaren. Und die Juden waren in einer starren Religion gefangen, weil sie diesen Namen nicht kannten. Und dieser Name hat die Kraft, uns aus Religion in eine wirkliche Liebesbeziehung zu bringen. Und was ist der Name über Gott, den Jesus offenbart hat? Kann jemand einen guten Vorschlag machen? Okay, ich mache einen. Vater. Die Juden wussten alles über Gott, aber nicht Gott will euer Vater sein. Und alle anderen Namen, der Heilige und der Versorger und der Heiler und der Kriegsmann, alle diese Namen sind Unternamen, sind Aspekte, Teilaspekte dieses einen. In Vater ist das alles drin. Vater gibt Schutz, Vater erzieht, Vater ist streng, wenn es mal nötig ist. Und Vater ist absolut wohlwollend und gütig und total für uns. Und es gibt nichts, was ihn dazu bewegen könnte, sich abzuwenden von uns. Und Jesus kam, um diese Namen zu offenbaren. Und das Schöne ist, er sagt, weil wer weiß, das hat noch nicht gereicht. Ich werde fortfahren, ihn zu offenbaren. Oh, wenn wir uns danach ausstrecken, den Vater kennenzulernen. Alles in unserem Leben wird sich verändern. Man kann nicht den Vater kennenlernen und in Minderwertigkeit gefangen sein. Man kann nicht den Vater kennenlernen und in Menschenfurcht gefangen bleiben. Das ist völlig unmöglich. Man kann nicht den Vater kennen und in Schwäche dahin vegetieren. Das ist alles völlig unmöglich. Weil durch Offenbarung kommt himmlische Kraftzuteilung. Im Psalm 9 heißt es zum Beispiel, auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Siehst du, das Misstrauen kommt zu Ende, wenn ich Offenbarung bekomme, über wie gut der Vater zu mir ist. Es ist eine Sache zu wissen, ja, Gott ist der Vater, Gott liebt uns. Und es ist eine andere Sache, in den Armen des Vaters zu liegen und zu wissen, ich bin zu Hause. Er spricht Worte des Trostes. Er spricht Worte der Liebe. Und er sagt, es wird alles gut. Der Kampf ist zu Ende, du bist bei mir und ich werde dich nie wieder loslassen. Wir müssen selber in unserem Herzen diese Worte hören, du bist mein lieber Sohn. Heilung von Minderwertigkeit und Ablehnung kam in mein Leben, als Gott anfing, sein Herz zu offenbaren. Und ich hörte Gott sagen, dieses wunderbare Wort, und da war die Freude Gottes drin, du bist mein. Also wenn du meinen Hintergrund kennen würdest, dann wüsstest du, mein ganzes Leben hat sich, so habe ich es jedenfalls erlebt, hat sich nie jemand gefreut, dass ich da bin. Es war in meinen Familienverhältnissen so und dann in der Schule. Die Lehrer haben nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen über mich und dann später die Polizei. Und überall war ich der Good for Nothing, der Taugenichts, der aus dem nie etwas wird. Und nie hat einer gesagt, ich freue mich so, dass du da bist. Und als der Vater in meinem Herzen zu mir gesprochen hat, du bist mein. Und das war nicht eine Information wie ein Börsenbericht, so sachlich, nüchtern, sondern da war sein Herz drinne. Gott ist begeistert darüber, dass er mich hat. Und dich auch. Aber Heilung kommt, wenn wir das hören. Es reicht nicht aus, es zu wissen. Wir müssen es hören. Wir müssen es fühlen. Wir müssen es erleben. Und die Stimme Gottes bringt Heilung. Wir wurden verletzt durch Worte. Und wir werden geheilt durch Worte. Und die Worte Gottes sind stärker als irgendwelche ablehnenden, verachtenden, bösen, hässlichen, höhnischen Worte, die jemals über dich gesprochen worden sind. Die Worte Gottes haben die Kraft, alle diese anderen Fluchworte zu eliminieren und aufzulösen. Die verschwinden wie der Nebel, sich verflüchtigt, wenn die Sonne aufgeht. Wir brauchen die Offenbarung des Vaters. Amen. Kann jemand sagen, ich will mehr vom Vater? Ich brauche Offenbarung vom Vater. Wenn da Beklemmung, Unfreiheit, Angst, oh, was denken die anderen, und Menschenfurcht und Minderwertigkeit und Angst vor Versagen und Angst vor Strafe und tausend andere Dinge und ständiges Sorgen, wenn das da ist, dann sage ich dir, der Grund ist, du brauchst den Vater. Du hast zu wenig vom Vater. Wenn ich weiß, der Vater sorgt sich um alles, er hat Verantwortung für mein Leben übernommen. Warum soll ich mich sorgen? Warum soll ich mich sorgen? Einmal fuhr ich mit dem Auto und dachte so darüber nach. Da war ich schon ein paar Jahre in diesem neuen Abschnitt unseres Dienstes. Früher war ich angestellt. Jetzt habe ich gar nichts. Aber ich habe Gott. Gott hat gesagt, du machst es so und du lebst so. Und ich lebe ohne irgendeine Sicherheit, ohne irgendwie dir sagen zu können, ja, wie werde ich nächsten Monat leben? So lebe ich jetzt seit 11 Jahren und ich war noch nie so frei und nie so sorgenfrei und nie so entspannt wie heute. So ein paar Jahre gingen vorbei und ich fuhr so im Auto und dachte darüber nach und freute mich so und dachte, das ist ja wunderbar, ohne dass ich irgendwas tue. Ich bete nicht mal für Finanzen. Gott, du versorgst eine ganze Familie. Einfach so. Und Gott sagte, mein Sohn, ich unterhalte ein ganzes Universum. Gott ist unendlich reich und er ist nicht geizig. Und ich habe gesehen in der Bibel, und das wird eine Realität in mir, es ist eine Freude für Gott, mir Gutes zu tun. Es erfreut ihn, wenn er mich beschenken kann. Wenn du so anfängst, den Vater zu sehen, ändern sich die Dinge. Solange du einen reichen, aber unwilligen Gott siehst und sagst, was, du kommst schon wieder und du willst schon wieder Geld haben und brauchst dies, brauchst das, brauchst neues Auto, brauchst das. Meine Güte, hört das denn nie auf? Wenn du so einen Vater siehst in deinem Herzen, dann macht das Beten keinen Spaß. Aber wenn du einen Vater siehst, den es erfreut, dich zu beschenken, Jeremia 32, 40, ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Stell dir mal vor, du hast einen Nachbarn und du brauchst irgendein Werkzeug. Ja? Und er hat es und du brauchst es. Und du weißt, du musst das jetzt haben. Es gibt keine andere Möglichkeit. Aber jedes Mal, wenn du kommst und was borgen willst, er macht so ein Gesicht. Und er gibt dir zu verstehen, also das ist jetzt das letzte Mal, bitte besorg dir dein Zeug selber. Ja? Wie gehst du darüber zum Nachbarn? Das ist kein leichter Gang. Aber stell dir vor, du hättest auf der anderen Seite einen anderen Nachbar. Der hat alles, was du brauchst. Und jedes Mal, wenn du kommst, Entschuldigung, ich störe schon wieder und ich müsste mir mal was aus. Aber klar, komm doch rein, was brauchst du? Womit kann ich dir dienen? Es macht mir große Freude, dir alles zu geben, was ich habe. Wenn du weißt, der ist erfreut, wenn ich wieder klingle nachts um 11. Du, dann fliegst du rüber. Ich mache meinen Nachbar wieder glücklich. Ich leihe mir was aus. Es ist ihm eine Freude, mir Gutes zu tun. Da gehst du ohne Beklemmungen. Und so viele Menschen gehen mit Beklemmungen wegen ihrer Bedürfnisse zu Gott. Unsere Kultur kennt einen Gott, aber nicht den Gott der Bibel, nicht den wohlwollenden, gütigen, freundlichen Vater. Und obwohl wir uns bekehrt haben und wir schon etwas von Gott erlebt haben, da sind immer noch Restbestände, Sedimente von diesem alten religiösen Zeug. Die sind da. Und man sieht es an unserem Verhalten. In manchen Gemeinden, du gehst da und dann heißt es, lass uns beten und alle gehen in Deckung. Der Vater im Himmel schaut da runter und sagt, meine Güte, was habe ich Ihnen angetan? Was ist mit Ihnen los? Die normale Reaktion, lass uns beten. Oh Papa, da bin ich. Das ist normal. Alles andere ist irgendwie krank. Amen. Er hat die Arme ausgestreckt und er wartet auf mich. Und wenn ich dann da auf dem Boden so in Bundeswehrmanöver-Manier irgendwie so robbe und oh Vater, ich bin nicht würdig und vergib mir, dass ich überhaupt wage zu atmen und ich traue mich nicht zu dir und ich weiß, ich bin ein elender Wurm. Der Vater denkt, bitte, was ist dein Problem? Kannst du mal normal sein? Komm auf meinen Arm, lass dich mal knuddeln. Was soll denn dieser Quatsch? Gott hat ein Problem und das Problem ist Misstrauen in den Herzen seiner Kinder. Und er hat eine Antwort und die Antwort ist, sieh mein Herz, sieh meine Güte, sieh meine Freundlichkeit und du wirst befähigt zu vertrauen. Die deinen Namen kennen, auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen, Psalm 9, irgendetwas, auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. So, jetzt möchte ich noch zum nächsten Schwerpunkt kommen. Also das ist einfach, euch Hunger zu machen, wie wichtig es ist, Gott zu erkennen. Dann brauchen wir einen zweiten Baustein. Und der heißt, die Erkenntnis Gottes kommt auf eine einzige Art und Weise zustande. Nicht durch Gottesdienstbesuch, nicht durch Bücher lesen, nicht durch Theologie studieren, nicht durch andere Leute fragen. Es gibt nur eine einzige Art und Weise. Und die heißt Offenbarung. Matthäus 11. Und Jesus sagt hier, Vers 27b, niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn. Jesus ist der Einzige, der den Vater kennt. Punkt. Niemand kennt ihn wirklich, nur Jesus. Aber es geht weiter. Und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Jesus muss den Vater offenbaren. Gestern sagte ich schon, Offenbarung bedeutet, da ist eine Decke und wir wissen nicht genau, wie es wirklich darunter aussieht. Und Offenbarung ist Enthüllung. Die Decke wird weggenommen und auf einmal sehen wir. Und weil wir sehen, wissen wir. Und wir sollen Gott sehen. Und wenn du diese Dinge, die ich dir heute Morgen hier beibringe, für manche ist das ziemlich neu, wenn du diese Dinge in dein Leben nimmst und anfängst nachzujagen der Erkenntnis Gottes, es wird nicht lange dauern, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr, je nachdem, nach dem Grad deiner religiösen Verseuchung, je nachdem. Fühl dich nicht beleidigt. Die Apostel gingen 3 Jahre mit Jesus und hatten immer noch religiöse Bretter vor dem Kopf. Ich war viele Jahre erfüllt vom Heiligen Geist und hatte solche dicken religiösen Bretter. Und das Hässliche ist, man sieht diese Dinger nicht. Erst wenn sie abgenommen werden, sagt man, hey, jetzt kann ich ja sehen. Hiob sagt, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Jetzt aber hat mein Auge ihn gesehen. Und das werden wir sagen. Und dann gibt es noch mehr zu sehen und noch mehr zu staunen und noch mehr sich zu freuen. Gott möchte deine Fähigkeit, sich an ihm zu erfreuen, erweitern. Bist du damit einverstanden? Sagst du, ja, das könnte erweitert werden? Das wäre doch nützlich und hilfreich? Ja. Unsere Fähigkeit, Uns an Gott zu freuen, ist der Schlüssel für ein erfolgreiches christliches Leben. Nicht Techniken, Prinzipien, 1, 2, 3, 4, sondern Gemeinschaft, Beziehung, ihn kennenzulernen, ihn zu erfahren. Das ist unsere große Not. Und Jesus sagt, den Vater kann man nur kennenlernen durch Offenbarung. Aber wir haben schon eben gesehen, Jesus will ihn uns offenbaren. Jesus will ihn uns offenbaren. Hier sagt er das so strikt, damit erstmal jeder sich seine eigene Hoffnung, oh, ich bin clever, ich habe Abitur, ich kann Bücher lesen, ich kann 2 und 2 zusammenzählen und so werde ich jetzt studieren, studiere sogar die Bibel und so werde ich Gott kennenlernen. Jesus sagt, hier, vergiss das alles. Die einzige Art, Gott kennenzulernen, ist durch Offenbarung. Damit habe ich nicht gesagt, dass die Bibel nutzlos ist. Aber die Bibel muss erklärt werden. Das, was du da liest, muss dir verständlich gemacht werden. Und das ist Offenbarung. Und es geschieht durch den wunderbaren Heiligen Geist. So, mein erster Punkt ist die Notwendigkeit der Erkenntnis Gottes. Mein zweiter Punkt ist, Erkenntnis Gottes kommt durch den Heiligen Geist. Und ich habe jetzt vergessen abzusprechen, wie lange man heute predigen darf, aber es gibt noch einen kleinen, wichtigen dritten Punkt. Aber den kriegen wir noch unter, ne? Oder? Ist schon jemand müde? Ist schon jemand sehnsüchtig danach, wieder ins wirkliche Leben rauszugehen? Okay, gut. Das wirkliche Leben ist hier, ihr Lieben. Da, wo Gott ist und da wir von ihm hören und wo er uns ermutigt. 1. Korinther, Kapitel 2. Hier ab Vers 9b, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das heißt, man kann es nicht erfahren, wie man normalerweise Dinge erfährt. Man sieht etwas, man hört etwas und dann denkt man darüber nach und zieht so seine Schlüsse daraus. Nein, das funktioniert so überhaupt nicht. Sondern uns hat Gott es offenbart. Wer ist es? Es sind die wunderbaren Dinge, die Gott für uns bereitet hat. Uns hat Gott es offenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und im Vers 12 noch einmal, im selben Kapitel, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen. Ihr Lieben, es gibt einen Geist der Welt. Und vor dem müssen wir uns hüten, vor dem müssen wir unser Herz zumachen. Der Geist der Welt redet von all den schönen Dingen, die die Welt anbietet. Und er vergisst zu sagen, das Kleingedruckte bitte hier auch noch zu beachten. Er vergisst zu sagen, welchen Preis man bezahlt für die Vergnügungen dieser Welt. Und er will dich interessieren und dir die Welt schmackhaft machen und dir die Illusion geben, ja, wenn du mehr von diesem Dingsbums hättest oder mehr von jenem oder mehr von dem, dann wirst du wirklich glücklich sein. Den Ledigen sagt der Geist der Welt, ja, du brauchst den richtigen Ehepartner, den richtigen Lebenspartner, dann wirst du glücklich sein. Und den Verheirateten sagt er, ja, wenn du keinen Ehepartner mehr hättest, dann wärst du glücklich. Und wenn du diesen Beruf hättest, wenn du diese Freunde hättest, wenn du dieses Geld hättest, wenn du dieses Motorrad hättest, wenn du diese Yacht hättest, wenn du dieses Dingsbums hättest, dann würdest du glücklich sein. Der Geist der Welt will dein Herz in Brand setzen für Sehnsucht nach den Dingen der Welt. Und wenn du dein Herz dafür öffnest, zum Beispiel durch Werbefernsehen glotzen. Hallo, wenn wir mal ganz deutlich. Was meinst du, warum Firmen sich Hunderttausende kosten lassen für einen 15-sekündigen Werbespot, der perfekt gemacht ist? Da ist so eine Salbung drauf. Da ist eine Salbung drauf. Wenn du was von Fotografie und Filmen verstehst, dann kannst du sagen, diese Dinge sind perfekt gemacht. Weil Anschauen bewirkt Verlangen. Sie missbrauchen das, wie Gott dich gemacht hat. Aber Gott hat es gemacht, damit du ihn anschaust und dein Verlangen nach ihm wächst. Und es ist eine Illusion zu denken, wenn ich mehr von den Dingsbimsern hätte, dann würde ich glücklicher sein. Das ist eine Illusion. So, es gibt den Geist der Welt. Und der Geist der Welt, wenn wir uns von ihm ernähren und wenn wir erlauben, dass er Zutritt bekommt zu unserem Herzen, er erstickt unser geistliches Leben. Wir haben kein Verlangen mehr nach Gott. Und das ist der Anfang vom Ende. Wir sitzen dann noch, wir kommen noch, wir sind, ah, heute ist Sonntag, muss ich in Gottesdienst gehen. Aber da ist kein Verlangen mehr nach Gott. Einfach nur, das gehört sich so, das ist jetzt so Teil meines Lebens. Bringt mir zwar nichts, aber das muss halt so sein. Ihr Lieben, das ist doch krank. Das ist doch nicht normal. So, es gibt einen Geist der Welt und wir sollen uns hüten davor. Ist nicht mein Thema. War nur so ein Seitenaspekt. Sondern was haben wir empfangen? Den Geist, der aus Gott ist. Warum? Damit wir die Dinge in Klammern, weil eigentlich das Wort Dinge da nicht steht, aber damit es im Deutschen Sinn macht, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Wie lernen wir das kennen, was uns von Gott geschenkt worden ist? Durch den Geist Gottes. Das ist die einzige Art und Weise. Der Geist Gottes muss uns belehren. Und er sagt auch hier nicht die Dinge, die Gott uns schenken möchte, sondern die uns schon geschenkt sind. Und das Allerwichtigste, was Gott uns geschenkt hat, ist Zugang zu seinem Herzen. Ihn kennen zu lernen. Das ist das Allerwichtigste. Das ist wichtiger als Heilung, als Befreiung, als materielle Versorgung oder Erfolg im Beruf oder irgendetwas anderes. Das Allerwichtigste ist dieses Privileg. Ich darf Gott kennenlernen. Ich darf ein Freund Gottes werden. Ich darf Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich darf genießen, wie er mich lieb hat. Und ich darf trinken von seiner Liebe und da stark und gesund und heil werden. Und dann rausgehen und mit dem dienen, was Gott mir gegeben hat. Das ist das Allerwichtigste. Und der Heilige Geist ist die einzige Quelle, von der wir lernen können, was Gott uns geschenkt hat. Es ist der Geist der Offenbarung. Gestern haben wir Epheser 1, 15 das Gebet. Paulus betet für den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit wir Gott erkennen, damit wir die Hoffnung unserer Berufung erkennen, damit wir den Reichtum des Erbes erkennen und damit wir die gewaltige Kraft, die schon in uns investiert wurde, erkennen können. Das war gestern ein wichtiger Schwerpunkt. Wir sind nicht kraftlos, weil uns Kraft fehlt. Wir sind kraftlos, weil wir nicht erkannt haben, welche Kraft in uns investiert wurde. Und wir sagen, naja, wenn da eine gewaltige Kraft in mich investiert worden wäre, sei sicher, ich würde das wissen. Aber schau dir mein Leben an, da können wir eins sagen, da fehlt Kraft. Das ist natürliches Denken. Wir müssen unser Denken erneuern. Gott sagt, dein Problem ist nicht, dass du keine Kraft hast. Dein Problem ist, du hast keine Offenbarung über die Kraft, die in dich investiert wurde. Und wenn du die Kraft erkennst, die in dir investiert wurde, in dich investiert wurde, gibt es eine Explosion. Die Kraft wird erst wirksam, die Bombe geht erst hoch, wenn du erkennst, was da in dich hineingelegt worden ist. Wir denken, ja, wenn ich Kraft empfangen habe, müsste ich ja Kraft spüren. Spüre ich aber nicht, also habe ich keine Kraft empfangen. Menschliche Weisheit. Göttliche Segnungen funktionieren über Erkennen, Glauben, Erleben. Erkennen, Glauben, Erleben. Und wir sagen, ich erlebe nichts, also habe ich nichts. Irrtum. Du musst erkennen, was Gott sagt, was er dir schon gegeben hat. Und wenn du es erkennst, glaubst du dran. Und wenn du dann glaubst, dann geht die Bombe hoch. Die Kraft der Auferstehung ist in dir. Die Kraft, die Nein sagt zur Sünde, lebt schon in dir. Aber weil du es nicht weißt, fällst du immer wieder rein. Aber der Geist Gottes will uns Offenbarung geben über das, was passiert ist und was in uns wohnt. So, ganz schnell. Punkt 3. Wenn Erkenntnis durch den Geist Gottes kommt, dann gibt es nichts Wichtigeres, als eine intakte Beziehung aufzubauen zum Heiligen Geist. Wir müssen den Heiligen Geist kennenlernen. Wir müssen ihm Raum geben. Wir müssen ihm vertrauen. Wir müssen ihm Gelegenheit geben, sein Werk in uns zu tun. Als Jesus die Jünger vorbereitet hat auf sein Weggehen, dann sagt er, ich gehe jetzt weg und das ist gut für euch. Und die sagen, wie bitte? Du warst 3 Jahre mit uns, das waren die glorreichsten Jahre unseres Lebens. Wir haben hier Dinge gesehen, von denen wir nie geglaubt haben, dass es so etwas Wunderbares gibt. Und du warst so gut zu uns und wir haben uns so wohl gefühlt und du hast so an uns geglaubt. Und wir haben solche starken Dinge erlebt. Und jetzt gehst du weg und du sagst, es ist gut für uns. Wieso soll das gut sein? Das ist eine Katastrophe. Und er sagt, wenn ich gehe, kommt ein anderer Beistand, kommt ein anderer Tröster, kommt ein anderer Helfer. Dieses Wort hat viele verschiedene Aspekte. Parakletos bedeutet wortwörtlich der zur Hilfe herbeigerufene. Und ein anderer Beistand an der Stelle von Jesus kommt. Und das griechische Wort anderer bedeutet ein anderer von derselben Art. Das heißt, das, was Jesus für die 12 Jünger war, würde jetzt der Heilige Geist für die Jünger sein. Nur mit dem Unterschied, dass er kommt ohne Körper und er wohnt in ihnen. Das ist aber kein Nachteil, das ist ein Riesenvorteil. Das habe ich in den 80er Jahren gelernt, als ich viele Male Grenzen zu kommunistischen Ländern überschreiten musste. Und sie fragen, haben Sie was zu verzollen? Waffen, Munition, Bibeln? Die haben nie gefragt, führen Sie Heiligen Geist ein? Nie. Nie. Nie gefragt. Er ist unsichtbar mit mir. Ich sage, die können das ganze Auto durchsuchen. Sogar meine Bibel habe ich zu Hause gelassen, damit ich nicht auffalle. Sogar meine Konzepte, alles habe ich zu Hause gelassen. Der Heilige Geist ist in mir. Er wird mich an alles erinnern. Er wird mir sagen, was ich eine Woche in der Bibelschule zu lernen habe. Er ist derjenige, der mich leitet. Jesus sagt, er wird euch zur richtigen Stunde geben, was ihr braucht. So, ich kann ohne Konzepte fahren und habe eine Woche Bibelschule vor mir. Der Heilige Geist ist da. Er füllt Stunde für Stunde für Stunde, ohne dass ich irgendwie mich wiederhole und dass es langweilig wird. Eine ganze Woche lang. Und kein Zöllner kann etwas dagegen tun. Und der Heilige Geist kann zu allen von uns gleichzeitig reden. Wir alle können so Zeit mit Gott machen und wir alle können mit Gott so eng sein, als würde es nur uns und Gott auf der Welt geben. Das ging mit Jesus nicht. Wenn Jesus mit den drei auf dem Berg waren, dann waren die anderen neun unten und, weiß nicht, haben gewartet oder Skat gespielt oder irgendwie, ja. Jesus war jetzt nicht mit ihnen. Aber jetzt der Heilige Geist, weil er eine Person ist ohne Körper, ein Geist. Bitte, hab keine Angst, wenn du das Wort Geist hörst. Es gibt böse Geister und es gibt guten Geist. Es gibt den Heiligen Geist und er ist der wunderbare Freund und Helfer und Lehrer. Und Jesus sagt, ihr kennt ihn. Die Welt kennt ihn nicht, ihr kennt ihn. Kennst du wirklich den Heiligen Geist? Ist diese Prophetie von Jesus schon erfüllt in deinem Leben? Kennst du den Heiligen Geist? Dann kommt ein Wort, denn. Ihr kennt ihn, denn. Jesus gibt eine Begründung, warum wir den Heiligen Geist kennen. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist die Begründung, warum wir ihn kennen können. Als kleines Kind hatten meine Eltern nicht so viel Geld und wir hatten eine Wohnung und sie haben ein Zimmer untervermietet. Und da wohnte also in unserer Wohnung diese Untermieterin. Und das war eine ganz seltsame Sache, weil sie wohnte da, aber man sah die ganz selten. Ich kann mich überhaupt nur einmal erinnern, dass ich sie über den Gang habe huschen sehen mit Morgenmantel. Und ich wusste, wie sie heißt. Sie wohnte bei uns. Sie wohnte in unserer Wohnung, aber ich kannte sie nicht. Warum? Weil ich nie mit ihr gesessen habe. Weil ich nie mit ihr geredet habe. Weil ich nie irgendwie Zeit mit ihr verbracht habe. Und so ist es mit manchen von uns. Der Heilige Geist ist in dir. Und er sagt, kann diese Predigt nicht ein Anlass sein, dass du die Tür aufmachst und dass du eine Beziehung zu mir beginnst? Können wir nicht Zeit verbringen? Kannst du mich nicht kennenlernen? Kann ich nicht anfangen, dir all das Gute zu bringen, was ich gekommen bin zu bringen? Wie lange soll ich noch warten? Kann ich anfangen, dir die Liebe des Vaters zu bringen? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, Römer 5, Vers 5. So, wenn du den Heiligen Geist nicht kennst, wenn du dich ihm nicht anvertraust, wenn du dich ihm nicht öffnest, wenn du keine Freundschaft mit ihm entwickelst, wenn du dich ihm nicht unterordnest und sagst, hier bin ich, komm und hilf mir, zeige mir den Vater, zeige mir Jesus, erkläre mir das Wort, belehre mich, du bist mein Lehrer. Jesus hat gesagt, du wirst mich in alle Wahrheit führen. Wenn wir das nicht tun, treu und beständig über Jahrzehnte, dann dürfen uns nicht beklagen, dass wir wie ein Fisch auf dem Trockenen sind. Der Geist macht lebendig. Der Buchstabe tötet. Ohne den Heiligen Geist in der Bibel zu forschen, wird dich umbringen. Weil du dein Bibelwissen erweiterst und erweiterst und du kriegst so einen theologischen Wasserkopf, du passt gar nicht mehr durch die Tür durch. Amen. Wir brauchen persönliche Unterweisung. Wir brauchen... Weißt du, manche Leute haben dicke, dicke, meterweise Bibelkommentare. Ich bin nicht gegen Bibelkommentare, obwohl ich sie nicht lese, aber ich bin nicht dagegen. Aber die besten Bibelkommentare sind die Einflüsterungen des Heiligen Geistes. Er ist nämlich der Autor. Und ich sage es viele Male, die Bibel ist das einzige Buch, das man nur in Freundschaft mit dem Autor verstehen kann. das einzige Buch, das du nur in Freundschaft mit dem Autor verstehen kannst. Bitte, ändere dein Denken. Vielleicht hast du dann noch so evangelikale Urängste, Schwarmgeist oder was weiß ich, und man darf ja nicht mit dem Heiligen Geist reden. Einmal war ich in einer Gemeinde, die nannte sich charismatisch, machte ein Mitarbeitertreffen und lehrte über den Heiligen Geist. Jemand unterbrach mich. In meiner Bibel habe ich aber gelesen, man darf den Heiligen Geist nicht ansprechen. Ich sage, so? Haben die Jünger mit Jesus gesprochen? Na klar. Jesus sagt, ein anderer von der gleichen Sorte wie ich kommt. Darf man mit dem sprechen? Nein. Das ist doch Schwachsinn. Er ist ein Lehrer. Und ein Lehrer darf man was fragen. Hallo, bitte nicht so schnell, ich habe es nicht verstanden. Können wir das nochmal langsam durchgehen? Psst, mit mir wird nicht gesprochen. Ich halte meine Vorträge, entweder du kapierst sie oder nicht. Das ist dann deine Sache. Ich liefere meine Vorträge ab und der Rest ist deine Geschichte. Das ist doch kein Lehrer. Da stirbt man ja drunter. Nein, er ist ein Freund. Und man darf mal sagen, hallo, hier bin ich. Ich bin ganz bedürftig, verstehe überhaupt nichts. Kannst du mir helfen? Das sagt er nicht, bitte nicht mit mir reden. Er ist wie Jesus. Jesus auf dem Thron und der Heilige Geist ist in dir. Und er ist der, der dir jetzt hilft, zu beten und anzubeten. Und darum haben manche von uns solche Mühe mit Anbetung. Wir versuchen Anbetung zu praktizieren ohne den Heiligen Geist. Das ist sehr schwer. Macht auch wenig Spaß. Oh, wir brauchen den Heiligen Geist. Und Jesus sagt, ihr kennt ihn. Er wird bei euch sein. Er wohnt in euch. Ihr habt einen ganz kurzen Weg zu ihm. Lernt ihn noch kennen. Macht doch Zeit mit ihm. Und warte auf ihn. Gebt euch ihm hin. Paulus sagt, 2. Korinther 13, Vers 13, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit eurem Leiter. Ja? Ja, hoffentlich. Aber nicht nur, sei mit euch allen. Alle die vielen tausenden Christen von Korinth sollten Gemeinschaft haben nach dem Befehl des Apostels. Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Und wenn das die Christen von Korinth mussten, dann mussten das die Christen von Ephesus und von all den anderen Gemeinden auch. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist der Schlüssel. Gemeinschaft ist Geben und Nehmen. Es ist Austausch. Koinonia, das ist dieses Hin und Her. Man gibt etwas und man bekommt etwas. Man öffnet sich und der andere öffnet sich und da fließt etwas. Das ist Austausch. Der Heilige Geist sucht eine Freundschaft mit dir. Und wenn du diese Freundschaft lernst, werden deine trockenen Tage für immer zu Ende sein. Und du wirst saftig sein, du wirst ermutigt bleiben, du wirst lernen zu stehen, du wirst stabil sein, du wirst lernen zu herrschen, du bist nicht mehr von deinen Gefühlen abhängig, fährst nicht mehr Achterbahn in deiner Seele, sondern dann fährst du auf gerader Straße und der Weg des Gerechten geht höher und höher und höher und höher, immer geradeaus und immer nach oben, weil da einer ist, der stärker ist als die Welt, der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist und er hält dich und er belehrt dich und er warnt dich und er sagt dir, wo die Fallen des Todes sind und sagt, da gehen wir jetzt mal nicht lang, weil wir möchten noch weitermachen mit dir. Und diese Fallen hat der Feind gemacht, den kann er hinterm Busch warten und bis er schwarz wird, du wirst darin nicht fallen, weil ich leite dich und wir sind auf gerader Straße und der Heilige Geist kennt alle Schlichen des Feindes und wir leben ein Leben in Entspanntheit und gleichzeitig frustrieren wir den Teufel. Halleluja, das ist, was die Bibel sagt. Wir sitzen am Tisch und wir tafeln im Angesicht unserer Feinde. Und wir dinieren ganz genüsslich. Und wir sagen, wir sind gekommen, um zu kämpfen. Wir sagen, okay, später. Wir genießen Gemeinschaft mit Gott. Und wenn wir denken, es ist Zeit, dem Feind wieder eins rüberzugeben, dann wenden wir uns ihm zu und geben einen rüber und dann essen wir weiter. Wir lassen nicht unser Programm diktieren. Wir werden nicht, oh, der Feind greift uns an, oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nein, wir bestimmen, wir sagen später, jetzt ist erstmal Zeit mit Gott dran, jetzt ist Zeit zu genießen und aufzutanken. Wir herrschen, wir werden nicht beherrscht. Wir werden nicht ferngesteuert vom Feind, sondern wir sagen ihm, was geht und was nicht geht. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Lerne ihn kennen. Nimm alles, was er dir gibt. Vergiss deine alten Geschichten, ja, Sprachenreden, das ist die letzte Gabe. Ja, deswegen sagt Gott, da fangen wir mit an. Das ist das Niedrigste, das ist das Unterste, da fangen wir mit an. Oh, wenn wir das schätzen, wenn wir wissen, was das ist, wenn wir denken darüber, wie Paulus denkt, dann sagen wir, oh, was für ein Geschenk, diese Fähigkeit, im Heiligen Geist zu beten. Judas sagt, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes. Wenn ich in Sprachen bete, ich tue das nicht einfach nur so, sondern ich tue das in dem Bewusstsein. Mit der Heilige Geist ist da, er gibt mir diese Sprache. Ich habe Gemeinschaft mit ihm, ich nenne das Händchen halt mit dem Heiligen Geist. Ich rede in Sprachen und ich wende mich ihm zu und er spricht zu mir solche Worte des Trostes und der Ermutigung. Und ich kriege viel auf die Jacke und ich brauche viel Ermutigung. Und dann gehe ich wieder zum Vater und sage, lass deine Liebe fließen. Und wie fließt die Liebe Gottes? Durch Worte des Trostes, Worte der Zuversicht, Worte des Beistandes und wo Gott sagt, ich übernehme das, ich schütze dich, ich helfe dir, ich heile dich da. Das wird alles wieder gut. Ich habe das im Griff. Ich kümmere mich um deine Feinde. Bleib ganz entspannt. Gott ist da, wie durch den Heiligen Geist, der Tröster, der Beistand, der Helfer, der Ratgeber. Wir brauchen ihn. Und wenn wir in Sprachen beten, dann ist das immer live. Wenn du in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist betest, es ist immer live. Sie wurden voll des Heiligen Geistes und sie fingen an zu sprechen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Wenn du in Sprachen betest, dann gibst du dir selber wieder den Beweis, dass Jesus auferstanden ist und dass Jesus auf dem Thron sitzt, weil Jesus sagt, wenn ich hochgehe, schicke ich euch den Heiligen Geist. So, wenn du Fragen hast, wie war das jetzt und ist Jesus wirklich auf dem Thron, sprich in Sprachen und da ist der Beweis, Jesus ist da oben angekommen, weil der Heilige Geist wurde erst danach gesandt. Er ist eine wunderbare Person und er ist Ermutigung pur. Du musst ihn kennenlernen. Schmeiß deine ganzen Bedenken weg. Was für eine Trauer, was für eine Tragik, dass der Feind das geschafft hat, Kinder Gottes Angst vor dem Heiligen Geist einzugeben. Und ich habe die ganzen Tage hier gespürt, das hängt hier irgendwo im Gemäuer oder in manchen Herzen oder ich weiß nicht wo, aber hier hängt noch etwas. Angst vor dem Heiligen Geist. Und dann kommt die menschliche Weisheit, ja, mit dem Heiligen Geist, da müssen wir ganz vorsichtig sein. Nirgendwo im Leben machen wir das so, wenn ein Thema problematisch ist, dass wir uns dadurch schützen, indem wir das Thema vermeiden. Darf ich mal wissen, wie viele hier von euch Auto fahren? Doch erheblich. Weißt du nicht, dass jedes Jahr eine ganze Kleinstadt ausradiert wird? Weißt du das nicht? Das ist lebensgefährlich, Autofahren. Trotzdem tust du es. Er sagt, ich tue mein Bestes, ich halte mich an die Regeln und ich bete, dass die anderen das auch tun und dann wird es schon gehen. Du sagst nicht, oh, da sind Menschen im Straßenverkehr gestorben, da fahre ich lieber nicht Auto. Nein, manche Leute sterben, wenn sie von der Teppichkante stürzen. Das ist doch keine Weisheit. Ja, Gott hat den wunderbaren Heiligen Geist verheißen und hat gesagt, ohne den Heiligen Geist keine Wunder, ohne den Heiligen Geist kein Dämonen austreiben, ohne den Heiligen Geist keine Freude an Gott. Ja, aber das ist gefährlich mit dem Heiligen Geist. Da halten wir uns lieber ganz zurück. Jesus hat gesagt, wenn die Kinder den Vater bitten, dann wird der Vater das Kind nicht enttäuschen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Ja, aber ich habe gehört, wenn man sich öffnet für den Heiligen Geist, dann kann man den Schwarmgeist empfangen. Wo steht denn das in der Bibel? Ja, ich habe gehört, Hexen, die können auch in Zungen beten. Na klar, Hexen können auch Auto fahren. Was sind denn das für Argumente, ihr Lieben? Schaltet doch mal oben das Licht an. Niemand kennt Gott mehr als Jesus und Jesus sagt, wenn ein Kind Gottes den Vater und den Heiligen Geist bittet, dann gibt der Vater den Heiligen Geist und keine Schlange und kein Skorpion, was Bilder für dämonische Geister sind. Glaubst du Jesus oder Alexander Seibel? Hallo? Du musst dich mal entscheiden. Wer hat bei dir das Sagen? Das ist nur ein Name für viele andere, die genauso verwirrt sind und inspiriert vom Feind, Misstrauen gegenüber Gott säen. Dann wissen wir, ja, da ist der Heilige Geist, wir bräuchten ihn eigentlich auch, aber es ist so gefährlich. Wer passt eigentlich auf dein Leben auf, du oder der Vater? Wer hat die Verantwortung? Da ist nämlich der Punkt. Es geht um Vertrauen. Es geht um Vertrauen. Entweder Gott ist so gut, wie Jesus ihn beschreibt, dann habe ich keinen Grund, ihm zu misstrauen. Und dann wird er mich schützen und er wird mich bewahren. oder ich bin sowieso nur auf mich alleine angewiesen und auf meinen Spatzenhirn. Es gibt keine Alternative. Entweder vertraue ich Gott oder ich vertraue mir selber. Es gibt nichts dazwischen. Und es macht so viel Sinn, Gott zu vertrauen. So wollen wir jetzt beten. Und ich möchte dich ermutigen. Öffne dein Herz. Sprich mit dem Heiligen Geist und sag, Heiliger Geist, vergib mir, dass ich dich ignoriert habe. So viele Jahre wartest du, mich zu segnen, mich zu beschenken, mir Offenbarung zu geben, mir den Strom des Lebens zu zeigen, mich zu erfrischen, und ich habe aus irgendwelchen Gründen, aus Nachlässigkeit, aus Angst, aus Misstrauen, aus irgendwelchen Gründen einfach das nie wahrgenommen. Ich möchte, dass du den Platz in meinem Leben bekommst, der dir zusteht. Du bist mein Lehrer. Du bist der, der dafür sorgt, dass ich nicht alleine bin. Du bist der, der mich in alle Wahrheit führt. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Wir danken dir, dass du Menschen trösten möchtest, ermutigen möchtest, aufbauen möchtest, helfen möchtest, rauszukommen aus alten Festlegungen, aus alten Prägungen, hinein in die Frische, in die Fülle, in das Tiefe, in das Gute, in das Heilsame. Und Vater, das ist so schrecklich, dass wir mehr der Stimme des Feindes glauben als dir. Und dass wir zugelassen haben, dass Misstrauen gegen deinen wunderbaren Heiligen Geist uns bestimmt hat. Vergib. Du sagst, wir werden Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt. Und wir werden ihn kennen. Hilf du uns, eine Freundschaft zu entwickeln zum Heiligen Geist. Hilf du uns, zu lernen, Gemeinschaft zu haben mit ihm und all das mit dankbarem Herzen anzunehmen, was er uns anbietet. Hilf uns, dass wir aus unserer arroganten Haltung und der Unabhängigkeit und der Besserwisserei herauskommen und dass wir uns öffnen und hingeben und tragen lassen von diesem wunderbaren Gott, dem Heiligen Geist, den du in unsere Herzen gesandt hast. Gott, Heiliger Geist, wir verneigen uns vor dir, wir brauchen dich. Wir wollen dich kennenlernen. Jesus sagt, wir würden dich kennen, weil du in uns wohnst, aber wir haben uns nie darum gekümmert, dich aufzusuchen in uns, dich zu kontakten, dich anzusprechen. Heiliger Geist, übernimm du die Führung in unserem Leben. Und benutze unser Leben, um Jesus groß zu machen. Du bist gekommen, um Jesus zu verherrlichen. So danken wir dir. Und wir wollen dir erlauben, unser Herz zu erforschen. Mach jedes Misstrauen offenbar, jede Unabhängigkeit offenbar, jede Überheblichkeit offenbar. Und schenk uns Herzen, die einfach sind und die vertrauen und die nicht von Misstrauen geprägt sind. Wir danken dir, dass du uns Gutes tust und dass wir durch die Liebe des Vaters, die du ausgießt in unser Herz, gesund werden. Und hier sind so viele, die lechzen nach Liebe, die lechzen nach der Umarmung des Vaters und die tragen noch die alten Wunden und tragen noch die alten Lasten. Und du möchtest ihnen dienen, du möchtest ihnen zeigen, wie wunderbar der Vater ist. Und möchtest sie ermutigen, mit ihrem ganzen Gepäck, mit ihren ganzen Not, mit ihren ganzen Schmerzen und Wunden, sich in die Arme eines liebenden Vaters zu schmeißen und sich dort gesund lieben und stark trösten zu lassen. O ermutige Herzen, komm, Heiliger Geist, komm und ermutige Herzen, sich zu öffnen und dir Raum zu machen, und sich dir hinzugeben und loszulassen. Wie ein Blatt, das vom Baum fällt auf den Bach und sich einfach tragen lässt, so willst du uns tragen und führen und beleben und erfrischen. Tröste Herzen, gerade jetzt, Gott, Heiliger Geist, tröste Herzen, die noch an der Vaterwunde leiden, wo die Vergangenheit immer noch nicht zur Ruhe gekommen ist und wo so viele Lasten geschleppt werden. Fließe mit dieser heilenden, ermutigenden tröstenden Liebe des Vaters. Vielleicht können wir noch einen kleinen Moment einfach so in der Gegenwart Gottes bleiben. Kann ich die Schwester mit dem Keyboard bitten, komm mal auf die Bühne und streichel mal ganz zart die Saiten. Ganz zart. Und wenn dir das hilft, mach die Augen zu. Das ist nicht notwendig, aber es kann dir helfen. Und sag, hier ist mein Herz. Gott, Heiliger Geist, du bist da. Ich kenne dich nicht, aber ich will dich kennenlernen. Ganz soft, vielleicht mehr so Geige. Mach mal Geige. Kannst du das mit dem? Halleluja. Der Heilige Geist braucht Musik. Er gebraucht Musik. Halleluja. Öffne dein Herz. Stell's dir vor, wie so ein schönes altes westfälisches Bauernhaus. Große Vordertür zur Tenne. Mach alle Flügel auf. Sag, hier ist mein Herz. Heiliger Geist, flute mein Herz. Flute mein Herz. Nimm den Schmerz. Zeig mir den Vater. Bring mich in die Arme des Vaters. Ich will nicht mehr meinen Schmerz unterdrücken und die Schmerzen, die da bohren und nagen, in der Tiefe doch irgendwie immer gegenwärtig haben. Ich öffne alles. Nimm es heraus. Lass heilenden Balsam fließen. Heile meine Ablehnung von den Eltern oder anderen wichtigen Personen in meinem Leben. Herr, ich vergebe, ich segne, ich lasse los, aber ich brauche Heilung. Ich will das niemandem vorhalten, ich will nichts mehr festhalten. Ich fordere nicht Rache, ich fordere nicht Wiedergutmachung. Ich klage nicht mehr an. Ich sage, Herr, die wussten ja selber nicht, wie sie mir Liebe geben sollten, meine Eltern, meine Lehrer, die waren ja selber leer, selber frustriert, selber enttäuscht, weil das Leben ihnen nicht das gebracht hat, was sie sich geträumt hatten. Sie waren gar nicht genervt wegen mir, sie waren genervt, weil einfach sie genervt waren. Ich lasse alle los, die auf mir rumgetrampelt haben, die böse zu mir waren, die hart waren, die mir ihre Liebe nicht gegeben haben, die ihr Herz verschlossen haben. Ich lasse sie alle los. Ich sage, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wenn sie gewusst hätten, wie sehr mir das wehtut, sie hätten das nicht getan. Sie hätten sich bemüht, anders zu sein, aber sie wussten das nicht. Ich vergebe, ich rechne nicht mehr auf, ich fordere nicht Wiedergutmachung. Ich lasse los, ich öffne die Faust und ich lasse diese Menschen los. Und hier ist mein Herz. Fließe. Heiliger Geist, fließe mit der Liebe des Vaters. Mit heilender, tröstender Liebe. Ich sehne mich so danach, in meinem eigenen Herzen das zu hören. Mein liebes Kind, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter. Du bist mir so wertvoll. Ich lasse dich nie mehr los. Ich lasse dich nie aus den Augen. Du bist immer vor mir. Und alle meine Gedanken gehen zu dir. Und ich habe alles geplant. Ich habe alles im Griff. Du bist in meiner Hand. Und nichts wird dir geschehen. Halte aus. Noch eine kleine Weile. Und du wirst mich vollends sehen. Und in Ewigkeit dich an mir erfreuen. Sag ja, Vater, ich glaube. Ich glaube, dass du mich nicht enttäuscht. Ich glaube, dass du nicht irgendwie zweifelhafte Motive hast. Niemand ist so gut zu mir wie du. Du bist mein Vater. Du bist nur gut zu mir. Ich glaube dir. Vergib mir mein Misstrauen. Vergib mir mein Misstrauen. Ich erlaube dir, mich zu berühren. Ich erlaube dir, mich zu lieben. Ich erlaube dir, mich zu füllen mit deinem Trost. Und all das Wunderbare. Komm zu mir durch dich, Heiliger Geist. Ich ergreife heute deine Hand. Ich will an deiner Seite gehen. Ich will nicht alleine gehen. Ich will nicht meine eigene Art von Christ an mir machen. Heiliger Geist, ich unterstelle mich deiner Führung, deiner Weisheit, deinem Trost, deiner Hilfe. Ich gehe an deiner Seite. Ich will dich kennenlernen. Hilf du mir, eine Beziehung zu dir zu entwickeln. Belehre mich. Zeig mir, wie Gemeinschaft mit dir aussieht. Ich brauche dich so sehr. Nimm alle Einsamkeit, alles Unverstanden sein, missverstanden sein, verworfen sein. Nimm den Schmerz von verworfen sein, wo andere abgewunken haben, haben gesagt, fertig, aus, nichts mehr mit dem. Danke, Heiliger Geist, danke. Danke für die Liebe des Vaters, die du beginnst auszugießen. Und bei manchen, weil noch so viel Verkrampfung da ist und so wenig Bereitschaft da ist, kann es nur tröpfeln. Aber wenn du das fortfährst zu Hause und dich hinsetzt, den Heiligen Geist kennenlernst, weil du das Wort studierst und dann zu ihm das Wort bringst, sag, Heiliger Geist, du bist mein Tröster, du bist mein Lehrer, du bist mein Helfer, du zeigst mir das Zukünftige, du zeigst mir mein zukünftiges Leben. Oh, du zeigst mir die Schätze, Heiliger Geist. Ohne dich keinen Schritt mehr. Wenn du das tust, zu Hause, immer wieder, zu ihm kommen mit dem Wort ist der Schlüssel. Zu ihm zu kommen mit dem Wort ist der Schlüssel. Und du wirst ihn kennenlernen. Und bald werden da Zeiten sein, wo er den Himmel auftut und die Liebe kommt in Strömen herab. Und du wirst ausrufen, ich hatte ja nur vom Hörensagen von dir vernommen, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Mein Gott, ich liebe dich. Ich danke dir für das, was du tust. Und für das, was du weiter tun wirst in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren. Und das Anschauen und Genießen und sich erfreuen an der Schönheit Gottes wird ein zusätzliches, wichtiges, wesentliches Element dieser Gemeinde sein. Kraft durch Freude, Kraft durch Anschauen der Herrlichkeit Jesu. Es wird kommen, Herr, es wird kommen. Und viele werden kommen und sagen, da ist der Himmel offen. Und da schaut man auf und man sieht etwas von Gott, was man nie vorher gesehen hat. Und es ist so wunderbar. Viele Durstige werden kommen und werden trinken. Und es wird ein Brunnen werden, der fließt in viele, viele, viele Orte. Ein Brunnen des Lebens, ein Brunnen der Erfrischung, ein Brunnen der Labsal. Ein Ort von neuer Kraft und von Wiederherstellung. Und ich danke dir, mein Gott. Und so segne ich diese Gemeinde. Ich danke dir für dein wunderbares Werk, das du hier getan hast in den wenigen Jahren. Und das ist alles erst ein kleiner Anfang von gewaltigen Dingen, die du tun willst. Und hilf uns, mit dir zu gehen und dich nicht zu verpassen. Danke. Amen. 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 Seid gesegnet.